Bhagavate Vasudevaya. Wir lesen heute Abend aus dem 18. Kapitel, Text 9. Karyam. I shall speak in German language. Your language is some Indian language, I suppose. Hindi? Hindi, Danta. Well, do you, I guess you also understand English well? Mm-hmm. So we will have Atma Tattva Prabhu, who is a well-known author, poet, translator and everything, translating for you in to English, what I say in German language, so you can follow everything. There are these translation box, like in the United Nations, and there are members from different countries, and they have these simultaneous translation, it's called, so you will enjoy the benefits of the modern technique in the Hare Krishna temple. But we will have to make a test, if you can understand, if it is working. Möchtest du mal sagen? Do you hear? Yes? Loud enough? No problem. Good. Hare Krishna, come. So, alright, so lass uns jetzt bitte anfangen. Bitte wiederholt nach mir. Karyam muss getan werden. Iti, so. Eva, in der Tat. Yat, welche. Karma, Tätigkeit. Niyatam, vorgeschrieben. Kriyate, wird ausgeführt. Arjuna, O Arjun, Sangam, Gemeinschaft. Tyaktva, aufgebend. Phalam, das Ergebnis. Cha, auch. Eva, gewiss. Saha, diese. Tyagaha, Entsagung. Sattvikaha, in der Erscheinungsweise der Tugend. Mataha, meiner Ansicht nach. O Arjuna, wenn jemand seine vorgeschriebene Pflicht erfüllt, einfach weil sie getan werden muss, und alle materielle Gemeinschaft und alle Anhaftung an das Ergebnis aufgibt, dann heißt es, dass sich seine Entsagung in der Erscheinungsweise der Tugend befindet. Erläuterung. Vorgeschriebene Pflichten müssen in diesem Bewusstsein ausgeführt werden. Man sollte handeln, ohne am Ergebnis zu haften. Man sollte sich nicht von den Erscheinungsweisen seiner Arbeit beeinflussen lassen. Wenn jemand, der Krishna bewusst ist, in einer Fabrik arbeitet, identifiziert er sich weder mit seiner Arbeit noch mit den Arbeitern der Fabrik. Er arbeitet einfach nur für Krishna. Und weil er das Ergebnis seiner Tätigkeit Krishna hingibt, befindet sich seine Tätigkeit auf der transzendentalen Ebene. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatya Tishatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Gauravakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Karyam ityevayat karma niyatam kriyate arjuna sangam tyaktva phalam chaiva satyaga satviko mata. O Arjuna, wenn jemand seine vorgeschriebene Pflicht erfüllt, einfach weil sie getan werden muss, und alle materielle Gemeinschaft und alle Anhaftung an das Ergebnis aufgibt, dann heißt es, dass sich seine Entsagung in der Erscheinungsweise der Tugend befindet. Srila Prabhupada gibt für jemanden, der auf diese Weise seine Pflicht ausfüllt, ohne Anhaftung an die äußeren Umstände, ja selbst ohne Anhaftung an Erfolg und Misserfolg zu haben, das Beispiel von einem Menschen, der in einer Fabrik arbeitet. In der Fabrik zu arbeiten bedeutet, vielen störenden Begleitumständen ausgesetzt zu sein. Wenn man in der Fabrik arbeitet, ist es laut, stinkende Menschen sind um einen herum, die in ihre Spins unanzügliche Bilder kleben. Aber er sagt, Prabhupada sagt, ein Krishna-bewusster Mensch ist in der Lage, auch in solch einem, selbst in solch einem Umstand, Hare Krishna, ungestört zu bleiben. Einfach deswegen, weil er eine spirituelle Sicht entwickelt. Durch das Entwickeln einer solchen spirituellen Sicht kann man ungestört bleiben. Ich möchte mein altes Beispiel, schon lange ist es gebraucht worden, abgenutzt steht es in einer Ecke meines Geistes, aber trotzdem kommt es noch einmal zur Geltung in diesem Kreis. Ich möchte ein Beispiel geben dafür, wie sehr die Sicht entscheidet, was aus uns unserer Wahrnehmung ist. Stellt euch vor, jemand kriegt ein halbvolles Glas mit Tee. Die eine Sicht sagt, schön, besser Tee als kein Tee. Ist das ein Ritual geworden, um den Geist, der nicht so philosophisch ist, irgendwie doch mit irgendwelchen Tätigkeiten zu beschäftigen, so Blumen zuzuwerfen? Ich sehe, das ist sehr eigenwillig. Ich habe es noch nie so erlebt. Das ist vielleicht eine kulturelle Besonderheit des Schweizer Tempels. Wer zuletzt die Blume hat, der kriegt eine Mahasweet oder so in dem Stil. Vielleicht könnte man ja die Blume kreisen. Lila können sie ja als letzter kriegen. Und dann die spielen die ganze Zeit mit Blumen, die Devotees hier. Das ist sehr eigentlich schön. In der Hippie-Zeit hat man das oft gemacht. Aber es wäre gut, Paulus, ich habe eine Mission, euch zu sagen. Ich glaube, dass es euch im tiefsten Kern erreichen wird. Ich muss nur meine Mission lancieren an dem Wächter, der vor eurem Herzen steht. Es ist der Wächter des falschen Egos, der keine neuen Informationen zulässt. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig dran vorbeigehen, dass er nicht merkt, was ich bringe. Und dann kann ich es direkt ins Herz tun. Also ihr müsst aber aufmerksam sein, sonst wird der Wächter ihr müsst ihn so ein bisschen fernhalten. Ihr braucht eure Konzentration, ich kann es euch garantieren. Gut, eine kleine Vorrede. Entsprechend Ort, Zeit und Umständen. Jetzt seid ihr hoffentlich mit mir. Gut. Ganz einfaches philosophisches Beispiel, auch für den müden schweizerischen Geist. Durchaus verständlich. Konzentriert euch bitte. Wenn der Becher halb voll ist, ist eine Reaktion. Ja, schön, mir gibt jemand Tee. Eine andere Reaktion ist die eines emotional verklemmten Menschen. Ach, ich kriege nur ein halbvolles Glas von Tee. Was will der mir sagen? Will er mir sagen, dass ich nur halb so viel wert bin wie er? Warum? Sonst würde er mir doch ein volles Glas Tee geben. Ja? So, ihr seht, die gleiche Situation, ein halbvolles Glas. Der eine sagt, es ist halb voll, der andere sagt, es ist halb leer. Eine unterschiedliche Wahrnehmung. So, das ist ein ganz einfaches Beispiel, wie euch das euch zeigt, wie es in unserer Wahrnehmung einen prozessierenden, informationsverarbeitenden Mechanismus gibt, der die Information, die durch die Sinne reinkommt, entweder so oder so auslegt. Wir werden in den vedischen Schriften als bedingte Seele bezeichnet, bedingt durch den Geist, den unkontrollierten, den Krishna, den Arjuna in der Bhagavad Gita als so schwierig zu kontrollieren beschreibt, wie es schwierig ist, den stürmenden Wind einzuholen. Und dieser Geist tut die Information so oder so zurechtlegen. Nun, wenn der Geist Krishna bewusst ist, kann jemand selbst in einem unangenehmen Umstand, wie hier der Fabrikarbeiter, Krishna bewusst bleiben. Oder bei der, wie sagt man, beim Militär, wenn wir, es gab manchmal Zeiten, wo die Votis noch eingezogen wurden zum Militär. Ich denke, dass sie inzwischen nicht mehr einen Vaishnava einziehen, weil sie einfach wissen, dass der in jeder Hinsicht für den Militärdienst untauglich ist. Es gibt die Votis, die waren selbst im Gefängnis und haben daraus eine gute Zeit gemacht. Raja Vidya Prabhu hat zum Beispiel viel übersetzt in der Zeit und das Buch Distribute Books hergestellt. Es kommt ganz drauf an, wie wir unseren Geist einstellen. Das wird entscheiden, was wir aus der Situation machen. Ein Krishna-bewusster Mensch wird in allem Krishna sehen können und dadurch Fortschritt machen können. Ein nicht Krishna-bewusster Mensch wird Schwierigkeit haben, Krishna hinter allem zu sehen und wird dann entweder sehr stark beunruhigt werden oder sehr stark agitiert wird durch die materiellen Umstände. Und seine Beunruhigung zeigt sich in zweierlei Reaktionen. Er ist einmal sehr betrübt, er ist sehr froh über das, was geschieht, oder da ist auch noch eine dritte Situation, er ist neutral eingestellt. Nicht? Aber in jedem Fall ist der Geist beunruhigt. Selbst die neutrale Beunruhigung beschäftigt sich mit dem, die Wellen sind nur nicht ganz so hoch, es beschäftigt sich noch mit der Thematik. So, ein Krishna-bewusster Mensch kann in der materiellen Welt sein, aber weil sein Geist auf Krishna gerichtet ist, ist er sozusagen nicht in der materiellen Welt. Srila Prabhupada wurde einmal gefragt in New York, bist du hier? Prabhupada sagte, nein, ich bin nicht hier. Ich bin in Vrindavan. Auf der anderen Seite fragt man manchmal die Votis in Vrindavan, bist du hier? Bist du in Vrindavan? Und sie sagen, ich bin bei Schweizer Käse im Augenblick. Oder deutschen Vollkornbrot oder bei meinem Service bei der Buchverteilung in Frankfurt. So, es ist der Geist allein, Prabhus. In Vrindavan kann man sein, indem man in Zürich über Vrindavan meditiert. In Vrindavan kann man nicht sein, indem man in Vrindavan an Zürich denkt. Vrindavan oder das Krishna-Bewusstsein, Vrindavan-Bewusstsein oder Krishna-Bewusstsein, sein spiritueller Stand des Bewusstseins, der erreicht wird, indem man den Geist mit Krishna erfüllt. So, den Geist auf Krishna zu richten, erfordert eine ganze Menge, erfordert zwei Dinge. Vertrauen und Anziehung. Allein dieses Thema zu verstehen, dass Krishna für alle meine Probleme sorgen wird, ist eine sehr, sehr hohe Stufe im Grunde genommen. Einfach zu verstehen, dass ich nur dadurch, dass ich mich Krishna hingebe, mich auf Krishna verlasse, Krishna diene, dass ich so all meine Wünsche erfüllen kann, ist eine sehr hohe Stufe, dieses Vertrauen zu haben. Gebt es selber zu. Ist es nicht? Also, ich kann das von mir sagen. Man muss den Geist immer wieder darauf richten. Nicht? Heute dienen wir einfach nur Krishna, tun, was in Krishnas Interesse wäre. Wir legen einfach den Maßstab von Krishnas Freude an unsere Entscheidung. Also, wie viel Sweets sollte ich essen? Okay. Was ist gut für meinen Service? Das ist mein Maßstab. Oder die Frage, was für eine Art von Service sollte ich tun heute? Wie lange sollte ich rausgehen? Okay, lass uns überlegen, was ist gut für Krishna? Oder sollte ich bestimmte Dinge vielleicht aufgeben in meinem Leben? Gut, wir nehmen den Maßstab. Was immer förderlich für Krishna ist, das kann ich annehmen, aber was hinderlich ist für die Entwicklung des Krishna-Bewusstseins, das lege ich ab. Es ist eine hohe Stufe, täglich, morgens, wenn der Wecker klingt. Das ist praktisch die Herausforderung an die Mitglieder des Züricher Tempels, diese Phase des Tages, wenn der Wecker klingt. Oder manche begegnen diese Herausforderung nicht mehr so gerne, deswegen klingelt bei ihnen kein Wecker mehr. Morgens. Stehe ich jetzt auf oder bleibe ich drin in den wunderbaren Betten? Das ist schon. Dann zu sagen, okay, was ist förderlich für Krishna? Bewusstsein. Ist nicht so einfach. Wir sprechen jetzt von dem Ernst des Lebens, Prabhu. Es ist keine Anfängervorlesung, wo wir sprechen, du bist nicht der Körper. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter als dieses Thema und gehen in diese Thematik des Vertrauens herein, Krishna-Bewusstsein. Vertrauen in Krishna-Bewusstsein wird beschrieben im 8. Text der Upadeshamrita. Und zwar heißt es dort, Jan Krishna Nama, dass die Essenz aller Unterweisung ist, den Heiligen Namen zu chanten. Man braucht eigentlich nur den Heiligen Namen zu chanten. Jetzt kommen wir zum einen Punkt des Vertrauens. Das ist richtig, den Heiligen Namen zu chanten, 24 Stunden am Tag, ist die Essenz aller Unterweisung. Und dann wird gleich gesagt, aber jemand, dessen Zunge oder jemand, der bedeckt ist von Unwissenheit, kann keine Freude daran finden, genauso wenig wie ein Jaundice, ein Gelbsuchtpatient, Zucker als süß schmecken kann. Es geht nicht. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hatte ja zu seiner Zeit gesagt, die Devotees sollten alle 64 Runden am Tage chanten. Außer die Prediger, zu denen hatte er gesagt, sie können 16 Runden am Tag chanten, weil sie so viel predigen. Aber der Rest sollte 64 Runden chanten. Es wurde aber sehr schwierig für die Mitglieder des Tempels, das zu tun, weil sie so rastlos waren und nicht dieses Vertrauen in den Heiligen Namen aufbrachten. Dann machte Bhaktisiddhanta Saraswati folgenden Sache. Er ließ etwas ausschreiben. Jeder, der 64 Runden am Tag chantet, kann in diese Chaitanya Mat kommen und kriegt frei zu essen und auch einen Raum. Food and Lodges. Garantiert. Und es haben sich ein paar Leute, arme Leute, angemeldet, die anfingen zu chanten, 64 Runden. Aber nach einiger Zeit sah man niemand mehr von denen, denn sie konnten das nicht. Konnten das nicht aushalten. Nur jemand, der wirklich Krishna will, der Vertrauen hat in Krishna, kann jeden Tag 64 Runden chanten. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Sechzehn Runden kann man noch so chanten, wenn man so unaufmerksam so dahin lebt. Nicht während des Chantens. Ab 64 Runden nicht mehr. Da geht's zur Sache. Entweder du sagst zu deinem Geist, okay, hier ist ein großes Fenster, all die Gedanken, die nicht mit dem Krishna-Bewusstsein zu tun haben, können hier ruhig rausgehen, wir brauchen euch jetzt nicht. Oder der Geist springt im Dreieck, wie man so schön sagt, macht Schwierigkeiten, zu Deutsch gesagt. So, dieses Vertrauen in den heiligen Namen ist nicht möglich für jemanden, der von der Gelbsucht der Unwissenheit geplagt wird. Er wird das bitter empfinden. Nun, ein Punkt, weswegen es so schwierig ist, dieses Vertrauen in Krishna und den heiligen Namen aufzubringen, ist ein Punkt, der manche von euch jetzt erröten werden lassen. Ihr werdet, also wirklich, es ist ein sehr harter Punkt, sich damit auseinanderzusetzen. Seht einmal, aber es ist, denke ich, wichtig, dass wir diese Punkte heute benennen. Es heißt im 9. Kapitel, 2. Vers, Ashradhana Purusho. Ashradhana Purusho. Das war dritter Vers übrigens. Dhanamas yasya parantapa aplabhya mangni vartante mrityu sangsara vatmani. Diejenigen, die auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes ohne Glauben sind, können mich nicht erreichen, o Bezwinger der Feinde. Folglich kehren sie zum Pfad von Geburt und Tod in der materiellen Welt zurück. Ich finde, es ist doch ein Thema jetzt, über Vertrauen zu sprechen. 9.3 ist es. Was wollen wir in dieser Bewegung? Weswegen sind wir zum Krishna-Bewusstsein gekommen? Jnana Sindhu, der Ozean des Wissens. Oder Jnana Chakshu heißt du? Nee, die du heißt, das weiß ich mit R. No, no, du, ja, heißt es nicht Jnana Sindhu? Ähnlich. Ja, warum bist du zum Krishna-Bewusstsein gekommen? Warum hast du deinen schönen Alfa Romeo aufgegeben? Es war ein prächtiges Auto. Was versprichst du dir hier? Was ist das Ziel deines Lebens? Mhm. Und das führt dich dazu, dein Leben jetzt mit spirituellen Tätigkeiten auszufüllen. Das ist dein Ziel, glücklich zu sein. Ja, gutes Ziel. Arbi, was willst du hier? Bisschen privat vielleicht. Näher kennenlernen. Ja, das ist ein Ziel. Mhm. Ich werde mal ein bisschen mich zurückschrauben, merke ich gerade. Ich werde sonst zu intensiv, also ich werde es ein bisschen... Entschuldigt bitte, ich muss einfach eure Aufmerksamkeit haben, sonst ist eine Vorlesung einfach nur ein bloßes Ritual, ohne den gewünschten Ziel des Verständnisses zu geben. Aber ich merke, ihr seid ein bisschen schockiert jetzt. Ich werde es ein bisschen zurücknehmen jetzt. So, was immer unser Ziel ist, auch wenn wir das Krishna-Bewusstsein näher kennenlernen wollen, wenn es sich in diesem Rahmen ist, wir müssen Vertrauen dazu entwickeln. Denn sonst werden wir den Pfad nicht richtig gehen können. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Es gab einmal einen Vortragsgebenden, ein Pandit in Indien. Der gab regelmäßig Vorlesungen, sehr schöne, tiefgehende Vorlesungen über Krishna. Und er wurde aufgesucht, diese Vorlesungen wurden aufgesucht von einer jungen, jungen Mädchen mit ihrer alten Mutter. Und das junge Mädchen und die alte Mutter hörten jeden Tag und gingen dann nach dem Hören wieder zurück zu ihrem Dorf. Eines Tages nun sprach der Bandit darüber, dass einfach durch das Chanten der heiligen Namen Hari der Ozean des materiellen Daseins, also von Geburt und Tod, überwinden werden konnte. Und das junge Mädchen fing daraufhin sofort an zu chanten. Hari, 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 Hari. Nun, es begab sich, dass die Vorlesung eines Tages ein bisschen länger anhielt. Und so kamen sie später dazu, also gingen sie später zurück nach Hause als gewöhnt. Nicht? Und als sie zum dem Fluss kamen, den sie überqueren müssten, ereignete sich ein entscheidendes Erlebnis im Leben der beiden, das wichtig für uns ist. Dieser Fluss war ein Tidal Fluss. Wisst ihr, was ein Tidal River ist? Ein Fluss, der von der Flut beeinflusst wird. Wir haben in Hamburg den Elbfluss und hatten da in einem der Kanäle ein Hausboot, das Hausboot Govinda. Wenn immer in der Nordsee die Flut losging, ist das Wasser auch die Elbe hochgekommen. Hier ist unser Shankarananda, der kennt das auch noch. Und der Fluss, die Elbe ist höher geworden und auch natürlich das Govinda-Hausboot ist gestiegen. Manchmal bis zu 6 Metern. So interessant, man fing mit der Vorlesung an und war dann oben. Und dann, nachdem man fertig war, lag das Hausboot unten und kippte so ein bisschen, weil es auf dem Boden lag. Also das Hausboot bewegte sich mit dem Meeresspiegel, der durch Ebbe und Flut kontrolliert wurde. So, als sie reinging, setzte gerade die Flut ein in dem Fluss und das Wasser stieg. Normalerweise war es knietief, aber es stieg bis zum Bauchnabel der alten Frau, bis zur Brust, bis zu den Lippen und schließlich kam das Wasser in ihren Mund herein. Dies junge Mädchen jedoch chantete Hari, 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 Hari und ging mühelos durch das Wasser ans andere Ufer, bis plötzlich die Alte schreien hielt: Was soll dein Hari, Hari? Deine Mutter geht unter und du sagst einfach Hari, Hari? Sie schaute sich dann um und sah ihre Mutter, die in den Fluten ertrank. Sie sagte, ihr war das aber nicht widerfahren. Sie sagte, warum nicht? Weil ihre Logik war, wenn durch das Chanten des Hare Krishna Maha Mantras man den Ozean des materiellen Daseins überqueren kann, ist das Problem, den Fluss zu überqueren. Also drehte sie sich um und packte ihre Mutter. Sie war also noch nicht im Wasser und rief: Mutter! Rief: Adi! Wenn durch das bloße Chanten einer Namen der Ozean des materiellen Daseins zurückgeht, dann ist doch dieser Fluss keine Schwierigkeit für meine ertrinkende Mutter. Und rettete ihre Mutter. So, ihr mögt, unser zweifelnder Geist macht sagen, ja, die Legenden des ewiggläubigen Volkes. Steht ja auch in der Bibel, Glaube kann Berge versetzen. Aber ich bin nach Adliswil gegangen und habe gesagt, beweg dich, mein Berg. Und er ist nicht weggerückt. Oder zum Himalaya. Der Punkt ist, hier kommt die Erklärung, wieso etwas möglich ist. Shri Krishna verspricht in der Bhagavad Gita, dass er seine Devotees beschützen wird. Und er sagt, dieses eine Prinzip bricht er nicht. Die ganze Bhagavad Gita spricht Krishna selber. Nur diesen einen Vers, da sagt er Arjuna, verkünde du kühn, mein Geweihter wird niemals vergehen. Dieser eine Vers, den bindet er an Arjuna an. Warum? Weil Krishna bricht manchmal sein Versprechen. Auf der Schlacht von Kurukshetra hatte er ja gesagt, er nimmt keine Waffe in die Hand. Aber als Bhima, Großvater Bhishma, Arjuna angriff, nahm der gleiche Herr, der gesagt hat, er wird keine Waffe angreifen, eine Waffe in die Hand. Ein Rad. Und griff Bhishma an. Krishna in seinen Vrindavan Pastimes spricht manchmal Sachen zu den Gopis. Da weiß man, naja, so ist es nicht. So, weil Krishna sicher gehen wollte, dass dieser eine Punkt klar war, sagte er, Arjuna, sag du diesen Shloka. Denn, was sein Devotee sagt, das macht Krishna immer wahr. Ein Devotee, das Wort wird von Krishna beschützt. Zum Beispiel, verfluchte Narada Muni einmal Manigriva und Nalakuvera. Sie sollten, weil sie sich hemmungslos ihren Sinn hingaben in der Gemeinschaft von nackten Frauen, sagte Narada Muni, ihr werdet am besten Bäume, nackte Bäume. Das ist die beste Lehre für euch. Die sagten dann, wir haben das einfach vergessen, dass man nicht nackt baden darf. Dabei berauscht ist. Und baten um Verzeihung. Narada Muni sagte, gut, den Fluch kann ich nicht wegnehmen, ihr werdet Bäume werden. Aber, weil es euch leid tut, werdet ihr im Hofe von Nanda Maharaj erscheinen und Krishna wird euch befreien. Krishna erinnerte sich an dieses Versprechen von Narada Muni. Und machte es möglich. Krishna hatte zu Beginn der Schlacht von Kurukshetra gesagt zu Königin Kunti, es wird immer Panch Pandavas geben. Es wird immer 5 Pandavas geben. Es gab jetzt noch einen 6., den Karna. So. Er beschützte Arjuna und die Pandavas, obwohl alle, die größten Helden der Welt, untergangen. 5 Pandavas gingen aus der Schlacht von Kurukshetra heraus. Krishna bricht sein Versprechen nicht. Der Punkt ist, hier will Krishna einen Punkt machen. Krishna beschützt seine Devotees. Wenn wir Vertrauen in diesen Punkt entwickeln können, dann können wir richtige Devotees werden. Nun, ein wichtiger Punkt ist, um Vertrauen in Krishna zu entwickeln, muss man zunächst einmal seine eigene Situation der Hilflosigkeit verstehen. Wir sind meistens zu stolz, um unsere Situation zu erkennen. In diesem Zusammenhang wird die Geschichte von jemandem gegeben, der an einer Eiterbeule am allerwertesten leidet. Am Gesäß, eine Gesäßhälfte. Das Leiden ist so schwer, was diese Eiterbeule verursacht, dass er so auf der Seite sitzen muss. Klingt fast wie eine andere Zivilisationskrankheit. Er muss also sitzen. Und jetzt kommt jemand auf ihn zu und fragt, warum sitzt du denn so unentspannt? Und er will sich nicht einstehen, dass er eine Eiterbeule hat. Und sagt, well, wenn ich so sitze, habe ich meinen Kopf so gerade eben noch im Schatten des Banyanbaumes. Wenn wir in Indien wären, würden sich die Leute getroffen von dem Pfeil des Humors am Boden winden. Aber für unsere westeuropäische Einstellung ist das nicht ganz so komisch. Einfach wie bei uns ist es so Ostfriesenwitze oder so, das geht noch eher. Aber der Punkt ist einfach hier. Hier will jemand nicht eingestehen, dass ihm der Eiter aus dem Körper läuft und sucht nach einer anderen Erklärung. Ich will hier meinen Kopf in den Schatten halten. Das ist hier, weswegen ich so mit einer leichten Schieflage da sitze. So, jemand, der nicht eingestehen will, ich leide im materiellen Dasein, er wird niemals das richtige Gefühl aufbringen. Und niemals bei Krishna Zuflucht suchen können. Es geht einfach nicht. Man denkt, es ist nicht so schlimm, dass ich in einem materiellen Körper bin. Als Sanatan Goswami Chaitanya Mahaprabhu fragt, also begegnet, sagt er dazu allererst, ich leide. Er ist nicht zu bedeckt, um das zuzugeben. Zuzugeben, ich leide, ist eine Kapitulation, eine Aufgabe. Einzusehen, dass ich leide ohne Krishna-Bewusstsein, heißt, seinen materiellen Fähigkeiten eine Absage zu erteilen. Zuzugeben, dass man eine gefallene Seele ist, heißt, dem falschen Ego zu sagen, du hast dich getäuscht, mein Lieber. Es ist eine Lüge. Du hast in einer Lüge gelebt. Das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Die Wahrheit tut weh. Aber ist es so schwierig, Zuflucht bei Krishna zu suchen? Wissen wir nicht, dass wir einen Körper haben? Eine Zeitmaschine des Todes? Das ist nur noch die Frage des Zeites. Wissen wir nicht, wie unser Geist so leicht gestört wird und abgelenkt ist? Können wir nicht sehen, dass der Tod an der Tür steht? Können wir nicht einsehen, dass wir gefangen sind, hilflos in unsere Vasanas? Was ist das? Materielle Wünsche. Ist es so schwierig, die Eiterbeule zu erkennen? Sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Nur jemand, der realistisch wird im Leben, ist in der Lage, seine gefallene Situation zu verstehen. Und für den, der sich dann mit Vertrauen bei Krishna um Zuflucht sucht, er wird von Krishna beschützt werden. Krishna verspricht das. Konteya Pradijanihi. Ich beschütze, verkünde es kühn, ich beschütze meine Devotees, ich sorge für die. Man muss aber dieses Shraddha, dieses Vertrauen geben. Und ihr werdet euch wundern, wenn ihr die etymologische Wurzel, also sprachliche Wurzel, dieses Wortes untersucht. Shraddha. Shra heißt Herz und Da heißt geben. Du hast nur ein Herz zu vergeben, Shyamananda. In der deutschen Literaturkunst sagt man, zwei Seelen ruhen in meiner Brust, aber selbst Goethe hat nicht gesagt, zwei Herzen ruhen in meiner Brust und pumpen da vor sich hin. Nicht? Du hast nur ein Herz wegzugeben, Abi. Stimmt doch, biologisch, eine biologische Tatsache. Shraddha, Vertrauen heißt, das Herz zu geben. Wir halten uns ganz gerne so ein bisschen zurück. So, es gibt zwei, oder wir geben es zu anderen Sachen. Es gibt zwei Arten von Shraddha, grundsätzlich. Einmal, sofort, Shastriya Shraddha, das ist Vertrauen in den Sadhu, in die Gottgeweihten, in Guru und in Shastra. Und dann gibt's Logika Shraddha. Das ist, dass man Vertrauen hat in das, was die Leute erzählen. Blick zum Beispiel. Die Zeitung hier. Oder Tagesschau. Oder die Künstler. Oder Mami und Vati. Die Gesellschaft um uns herum. Ein Beispiel für Loki Shraddha ist, du hörst, in diesem Baum ist ein Geist und gehst dann abends vorbei und ich weiß, einmal in meiner Jugendzeit hatte ich einen Film gesehen, da hatten wir einen Klassenausflug gemacht, da war in dem Kino lief der Schlangenmensch und das war ein Klassiker. Und ich habe dann meinem Lehrer gesagt, ich muss den Film sehen. Ich gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht verantwortlichen, der ist so heavy. Ihr könnt euch das nicht anschauen. Und dann fängt ihr erst um 8:30 an. Das war so ein Kino und da muss man durch den Wald. Ich habe gesagt, no problem für mich. And anyways, er konnte mich ja sonst auch nicht halten und ich war in dem Schlangenmensch, das ist ein Klassiker gewesen. Und dann bin ich zurückgekommen durch den Wald. Es war einfach, die Szene war immer so, der war immer irgendwo, der Schlangenmensch. Meistens bei Bäumen. Und dann kam er an und dann, wenn man ihn sah, dann konnte selbst Prasad aber nicht helfen. Also es war sehr heavy, den anzuschauen. Also, die ganzen, na, es war also die horribelste Nacht. Ich habe mich dann natürlich auch glatt verlaufen im Wald, bis man zur Jugendherberge ging. 4 Stunden ging ich durch den Wald und sah den Schlangenmenschen aus jedem Baum hervortreten. Nicht? So, das ist logischer. Man hat Vertrauen in das, was man im Film da sieht. Man denkt, das ist so. Das könnte so sein. Das könnte so sein, sagt man. So, der Devotee muss irgendwie sein Shraddha, sein Herz, was immer von Maya angegriffen wird und weggezogen wird. Maya, die so viel, Hare Krishna Legenda, so viel Kraft eigentlich auch ausübt auf die Wahrnehmung. Er muss es auf Krishna lenken. Sehr wichtig. Erst wenn wir unser Herz bei Krishna untergebracht haben, sind wir sicher auch vom Schlangenmenschen. Also von der Illusion Mayas, nicht? Das soll mit dem Beispiel gezeigt werden, der Täuschung, der sinnlichen Täuschung. Nun, wie, das ist jetzt die entscheidende Frage. Erstmal, was hindert uns daran, unser Vertrauen zu entwickeln? Und was ist förderlich, um das Vertrauen zu entwickeln? Ich möchte jetzt fragen in die Zuhörerschaft, was hindert einem Vertrauen zu entwickeln? Richtig Vertrauen in Krishna. Haribank sagt, du hast dir schon viele Notizen genommen in vielen Vorlesungen. Du weißt das bestimmt. Man hat zu wenig Verwirklichung von Krishna. Eine Antwort. Zu viel Vertrauen in einen selber, die eigenen Qualitäten. Wohin ich meine sie? Man hat einfach Anhaftung an Sinnbefriedigung. Ja, eine unpersönliche Mentalität. Mhm. Identifizierung mit dem materiellen Körper.
Ja.
Der Mangel an Vertrauen liegt an verschiedenen Anattas, unerwünschten Angewohnheiten, die einen einfach ziehen zu den alten Angewohnheiten. Und alle Anattas fangen an mit einem Anatta, das heißt Asat Krishna. Asat, warte mal. Asat Krishna, yes. Man hat nicht den, man wünscht sich eigentlich Krishna nicht so sehr. Wir wünschen uns Sinnbefriedigung oder einfach andere Dinge. Und aus diesen Arten von Anattas entwickeln sich verschiedene andere schmerzliche Anattas. Zum Beispiel an erster Stelle Hridaya Sudhulaba, das heißt, dass man ein schwaches Herz einfach hat. Schwaches Herz heißt, dass man sehr angehaftet ist an Objekte des Genusses. Ich muss immer wieder an meinen Freund denken, der war so angehaftet ans Rauchen, dass selbst wenn er nachts aufwachte und die Packung Zigaretten war zu Ende geraucht, dann ging der im Pyjama, also Schlafanzug, über die Straße, um sich eine Zigarettenmarke zu besorgen. Ich habe gesagt, du musst den nächsten Camelfilter Film rein, ich laufe meilenweit für eine Zigarette. Du machst das tatsächlich. Nicht, das ist schwach. Man ist nicht stark, um Nein zu sagen zu Maya. Kudinati, ein diplomatisches Verhalten, dass man nicht ehrlich ist mit sich selbst und der Umwelt, weil man sich besser durchschlängelt, wenn man sich ein bisschen in Kapatya übt, Selbsttäuschung und andere Menschen zu täuschen. Matsarya ist eine andere Anatta. Wir sind neidisch. Und Pratishta, wir wollen gelobt werden. Anerkennung. Dann gibt es eine dritte Art von Anattas, dass wir neigen zu Aparadas, zu Freveln. Nama Parada, Seva Aparada, Vaishnav Apparat, Guru Apparat, Dharma Apparat. Und das letzte ist Tattva Vibrahma, keine richtige Konzept von Philosophie. Wir wissen viele, wie die Maya weiß, die wissen nicht, dass Krishna Tattva und Jiva Tattva verschieden ist. Die denken, das Lebewesen ist Krishna. Oder andere Missverständnisse in der Philosophie. Um es einfach zu sagen, diese Anattas sind wie Würmer im Herzen oder Würmer im Darm. Wenn man Würmer hat, kann man so viel essen. Man wird auch äußerlich sogar dick. Aber man wird nicht ernährt, weil die Würmer alles auffressen. Es geht nicht in den Magen, wird nicht verdaut, wird nicht verteilt im Körper. Metabolismus ist gleich null. Also Stoffwechsel kann alles nicht geschehen, weil die Würmer da drin sind. So die Anattas im Herzen, ich habe hier die ganze Liste, die einem einfach wie die Melodie eines Trauermarsches vorkommt, vorgelesen. Wir können es auf einen Nenner bringen. Es sind wie Würmer im Herzen, wenn wir das Krishna-Bewusstsein mit dem zu tun haben, die dafür sorgen, dass wir das nicht in lebende Zellen umsetzen, in ein lebendes, praktisches, dynamisches, glückliches, spirituelles Leben. Unser Sucher, Glückssucher, er ist im Grunde sehr fortgeschritten, frei von vielen dieser Natas, weil Lord Chaitanya die Bodhis beschützt, die immer wieder rausgehen auf die Straße und einfach manchmal auch mit dem Vorschlaghammer die Ernährung hat zertrümmert. So. Yes, da ist unser Problem, Prabhus. Wir haben Würmer im Gedärmen. Und so ist die Absorbierung des Krishna-Bewusstseins nicht so, wie sie sein könnte oder sollte oder müsste. So, jetzt wollen wir aber eine positive Richtung hier einschlagen, sonst werden wir alle mit hängenden Köpfen aus der Lecture gehen. Es gibt eine Chance, Prabhus. Es gibt zwei Chancen für uns, die nicht so schwierig sind, die jeder aufnehmen kann. Erstmal, Vertrauen wächst grundsätzlich in, wenn man Sadhu Sangha hat, Gemeinschaft mit fortgeschrittenen Devotees. Ich glaube, allen von euch geht es so, manche von euch waren im Festival auf Navayada Nishinga Chetra. Man kommt nach Hause und man bringt irgendwie doch ein bisschen mehr Entschlossenheit mit, oder? Man muss vielleicht noch eine kleine Rast nehmen, weil alles wieder so total anstrengend war, aber dann, wenn man irgendwie das sein Nachholbedürfnis erfüllt hat, dann sagt man, ja, es ist möglich, Krishna-Bewusstsein ist möglich. Vertrauen kommt durch Sadhu Sangha. Besonders, wenn man Devotees dient. Oder wenn man von Devotees hört. Deswegen, Vertrauen kann man anwachsen lassen, indem man regelmäßig mit Devotees ihn hört und man muss ihnen auch dienen. Das ist wichtig. So kommt man näher an Devotees heran. Das ist der ganze Effekt. Ein anderer Punkt ist, Prabhus, das ist ein sehr ernsthafter Punkt. Der heilige Name hat eine ungeheure Kraft. Selbst wenn man ihn unbewusst chantet, er wird nach einiger Zeit wirken. Schaut euch das Leben von Ajamil an. Ich hatte darüber in der Sankirtan-Lecture gesprochen, aber ich bin so begeistert von diesem Punkt, dass ich ihn noch mal gerne bringen möchte. Ajamil war ein Krimineller. Der war nicht nur leicht kriminell, der war schwer kriminell. Der tötete Menschen für seinen Lebensunterhalt manchmal. Der machte Betrügereien, die waren einfach nicht mehr gesellschaftsfähig. Und als er starb, kamen die Sendboten des Todes und wollten ihn zur Hölle bringen. Es kamen drei Yamadutas. Und als er sie sah, die sahen schlimmer aus als der Schlangenmensch, da schrie er in absolutem Schock. Na, Nayana! Er meinte seinen Sohn, der da spielte, der sah die natürlich nicht, denn das waren feinstoffliche Wesen. So in dem Augenblick kamen vier Vishnu-Dutas an. Wisst ihr, warum drei Yamadutas kamen und vier Vishnu-Dutas? Also nur wenn man es gehört hat, kann man es wissen. Also drei Yamadutas deswegen, weil Ajamil mit Körper, mit Geist und mit Worten gesündigt hat. Drei. Er war also durch und durch sündig. Und vier Vishnu-Dutas kam. Warum? Weil er Narayan gesagt hat. Na, vier. Kann jeder nachzählen. So. Es entspann sich dann eine Diskussion. Die Höllenboten sagten, der kommt mit uns. Und Vishnu-Dutas sagten, nein, er hat gechantet. Chantet, er hat gesündigt, würde ich sagen, sagte einer der Yamadutas. Und sein Chanten ist nicht ernst zu nehmen. Der hat seinen Sohn da gerufen. Nein, nein, sagten die Vishnu-Dutas, ihr kennt die Kraft des heiligen Namens nicht. Und sie hatten solch einen starken Einfluss, dass die Yamadutas einfach nichts machen konnten und wollten und einfach weggingen. Er bekam noch mal eine Chance. Das Chanten ist besonders machtvoll in diesem Kali-Zeitalter. Warum? Weil Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, um den heiligen Namen zu geben. Ich weiß nicht, wie es jedem hier geht, wenn man sich überlegt, ob man zurück nach Hause, zurück zu Krishna geht. Denkt ihr manchmal darüber nach? Shyamananda, ob du in diesem Leben zurück zu Krishna gehst? Denkst du darüber nach? Es ist ein interessantes Thema, nicht? Es ist schwierig, da direkt zu sagen, ja, natürlich, gar kein Zweifel. Ist es nicht, wenn man sich so anschaut, manchmal ins Herz, dann denkt man, also, rein ist das hier nicht besonders, also nicht besonders, bisschen besser als vorher schon, aber nicht, ist es nicht so? Ich meine, wir sind ja in der Familie, wir können ja ehrlich sein. Als würde man Kohle waschen. Immer noch kommt was. Bin jetzt 20 Jahre dabei und immer noch kommt was. Ja, warum nicht die Wahrheit erzählen? Man fragt sich denn, was ist mit mir? Wie soll ich zu Krishna zurückgehen? Aber Zweifel nicht, Prabhus. Fasst Mut. Durch die Barmherzigkeit Gaura Nithai haben eine andere Weltsicht als Krishna. Krishna achtet darauf, wer qualifiziert ist. Er sagt im 18. Kapitel, dieses Wissen sollte gar nicht denjenigen erklärt werden, die nicht hingegeben sind, die neidisch sind und die nicht entsagt sind. Seid ihr besonders? Sind wir besonders entsagt? Können wir mal sehen, wie viel Mahaprasad und die Devotees heute Abend essen werden. Wo sie wissen, man sollte abends nicht so viel essen. Sind wir besonders dies und das und jenes? No. Chaitanya Mahaprabhu schaut aber anders. Er schaut, wer ist gefallen? Der kriegt die Mercy. Es ist total anders. Das heißt jetzt nicht, okay, das ist okay. Niederdorf, ich komme. Nicht? Das nicht. Denn wenn man absichtlich sündigt, dann geht man weg von der Barmherzigkeit. Gornitais. Es war die einzige Bedingung, die Chaitanya Mahaprabhu sagte zu den gefallenen Jagai und Madai, sündigt fortan nicht mehr. Dürfen nicht sagen, aha, Mahaprabhu, er schaut darauf, wer ist unqualifiziert. Das heißt, ich sage jetzt mal hemmungslos Ja zu meinem Sinn, wie das in der modernen Psychologie steht. Sonst werde ich ja verklemmt, um Gottes Willen. Nein, das geht nicht. Deswegen heißt es, das schwerwiegendste Vergehen ist es, im Vertrauen auf die Kraft des Chantens des Heiligen Namens zu sündigen. Aber wenn man das nicht will und ernsthaft versucht, man braucht nicht der absolute Erfolgstreffer zu sein. Mahaprabhus Mercy ist ein Sicher. Es gibt hier einen Vers im Padyavali steht da, möchte ich euch gerne erzählen zum Abschluss. Oh, höchste Persönlichkeit Gottes. Wenn jemand nur den Wunsch hat, deinen heiligen Namen zu chanten, nur den Wunsch hat, ich will jetzt einfach chanten, fangen die Sünden aus Furcht an zu zittern. Die Herrlichkeit der materiellen Illusion fällt ohnmächtig nieder. Der Alfa Romeo ist plötzlich einfach nur eine Ansammlung von Blech. Yamaraj, Sekretär Chitragupta, wird glücklich und fängt an, den Chantenden mit Ehrfurcht und Ehrbietung anzustarren. Der kriegt gar nicht mehr die Augen weg. Und Lord Brahma bereitet Madhupaka vor, mit dem er den Chanter verehren will. So, wenn die Seele die materiellen Universen verlässt, derjenige, der chantet und die Mercy Krishna, Chaitanya Mahaprabhus kriegt, geht ja, verlässt dieses materielle Universum, kommt dabei Lord Brahma zusammen und vorbei und Lord Brahma macht schnell Madhupaka. Es ist so, ich weiß nicht genau, du weißt, ist das nicht Joghurt und Honig und solche Dinge? Schmeckt wahnsinnig gut und sehr sweet auch, nicht? Brahma macht das fertig, damit er ihm das noch mitgibt. Nicht? Ja, nasch doch ein bisschen, Madhupaka. So, auf diese Weise geht dies, ist das Chanten, sehr, sehr machtvoll. Oh Herr, mir fehlen die Worte, die Herrlichkeiten des Chantens zu beschreiben. So schreibt der Autor. So, Prabhus, wir haben eine Chance. Wenn wir Zuflucht suchen bei Shishi Gaudiya und einfach das Chanten der heiligen Namen entwickeln. Oder einfach nur den Wunsch haben. Wenn wir nicht den Wunsch haben, dann den Wunsch haben, dass wir den Wunsch mal bekommen. Irgendwie muss man sich so zeigen, muss man sich bereit zeigen. Gut, Hare Krishna, vielen Dank, dass ihr mir so geduldig zugehört habt. Ich habe bestimmt über die vorgeschriebene Zeit gelächelt, aber das sind einfach wichtige Themen, denen muss man sich einfach befassen. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Ramakanta, nicht? Ja. Ja, das kann man sehen. Der Wunsch des spirituellen Meisters, seinem Schüler zu helfen, ist jedoch auch abhängig. Guck mal, Krishna sagt in der Gita, Yeyatamang Papadyantim, in dem Maße, wie sich jemand mir hingibt, belohne ich ihn. Diese Belohnung findet statt durch den spirituellen Meister, der den Wunsch seines Schülers sieht. Das ist ein sehr subtiler Punkt. Man kann unbegrenzt viel von seinem spirituellen Meister bekommen, aber der Schlüssel ist Dienst zu ihm. Es ist nicht so, dass man einfach sagt, also ich bin gerettet, wie die Christen, nicht? Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, ich habe ja einen Guru, der wünscht sich das, ich kann machen, was ich will. Das ist eine große Gefahr, da gibt es sogar ein Fremdwort für, was ungefähr so lang ist und mit M anfängt, dass man sich als über alles erhaben fühlt durch die Aufnahme eines spirituellen Weges. Man denkt, man kann alles machen. Also es war ein Devotee bei uns, war klassisch dafür. Der ging durchs Kaufhaus, durch die Nahrungsmittelabteilung mit seinem Brahmenstring und opferte dann alles im Geist. Und dann kaufte er ein und dann legte er los, dann aß er. Und ich sagte, wieso opferst du das? Ja, habe ich schon gemacht. Wie denn? Also ich bin sehr fortgeschritten, ich mache das so. Ich wanderte dann durchs... Ich musste da ein bisschen mehr Feinschliff angewöhnen. Diese Natur, ich kann alles machen. Ich bin ja ein Devotee. No. Der spirituelle Meister wünscht natürlich, dass jeder seiner Schüler zurückgeht. Natürlich. Aber der... Seine Mercy dafür gibt er für den Schüler, der durch Service und durch Fragen, wie kann ich mir Fortschritt machen, den Spiritual Meister zufriedenstellt.